Seit 2024 gibt es den Polizeibeauftragten des Bundes. Das Amt ist Hilfsorgan des Deutschen Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle. Er ist zuständig für die Bundespolizei, die Bundestagspolizei und für das Bundeskriminalamt. Da soll er Fehlentwicklungen oder strukturelle Probleme untersuchen und aufdecken. Bürger und Polizeibeschäftigte können sich direkt an ihn wenden. Der Polizeibeauftragte legt einmal im Jahr einen Bericht vor. Und was da diesmal drin steht, das wollen wir ihn direkt fragen. Willkommen, Uli Grötsch. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Ja, ein großer Punkt in Ihrem Bericht sind die anhaltenden stationären Kontrollen an den Landesgrenzen. Wie wirkt sich das auf die Belastung der Polizisten aus?
Ganz erheblich, würde ich mal sagen. Ich war inzwischen an 35 Kontrollstellen an allen deutschen Außengrenzen. Sie können sich vorstellen, dass die Situation etwa an der dänischen Grenze eine völlig andere ist, als das zum Beispiel an der polnischen Grenze der Fall ist. Und man kann auch die tschechische Grenze etwa nicht mit der französischen Grenze vergleichen. Was man aber für alle sagen kann, ist, dass dort, man kann inzwischen sagen, ja, ein Jahr aus, Tag ein, Tag aus, Bundespolizistinnen und Bundespolizisten stehen unter verbesserten Bedingungen, als das schon mal der Fall war, aber noch immer unter einer erheblichen Belastung.
Wenn Sie sagen, man kann die verschiedenen Grenzkontrollstellen jetzt nicht wirklich vergleichen miteinander oder die Situationen sind anders, es hängt natürlich mit dem Aufkommen von Menschen auf, die über die Grenze kommen. Auf der anderen Seite bleibt wahrscheinlich der Personalaufwand der gleiche, oder?
Am Ende ja. Die Bundespolizei betreibt 60 Kontrollstellen nach meiner Information. Und alle müssen natürlich besetzt werden. Und seitdem die lückenlose Grenzkontrolle an allen deutschen Außengrenzen angeordnet wurde, also müssen naturgemäß auch alle besetzt werden. Und das ist eine Leistung, die die Bundespolizei vollbringt, die riesengroß ist, aber die man meiner Einschätzung nach nicht auf Dauer erbringen kann.
Seit 2024 gibt es diese Kontrollen nun, die waren mal vorübergehend angekündigt. Inzwischen ist es ein Dauerzustand geworden. Wenn man jetzt über die Staatsgrenze fährt, dann sieht man diese Kontrollpunkte. Das sieht alles an vielen Stellen immer noch sehr provisorisch aus. Da steht ein Zelt, zwei, drei Container, je nachdem, wie groß der Grenzübergang ist. Wie nehmen das die Polizisten auf diese Zustände da draußen?
An 19 der 60 Kontrollstellen stehen noch Dixi-Toiletten, also mobile Toiletten, auf denen die Bundespolizistinnen und Polizisten gehen müssen. Und das halte ich für einen untragbaren Zustand. Deshalb wird es für uns ein Riesenthema sein im nächsten Berichtszeitraum und auch im darauffolgenden, dass es darum gehen muss, an den Parkplätzen, an denen die Kontrollen stattfinden, an den deutschen Außengrenzen, eine Infrastruktur zu errichten. Damit meine ich Wasser, Abwasser, Strom und diese Dinge, Geschwindigkeitsrichter, Einrichtungen zur Eigensicherung der Einsatzkräfte, die vonnöten sind. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, wie lange diese Kontrollen noch dauern. Und ich weiß auch nicht, wann dann die nächste Kontrolle angeordnet wird, womöglich in ein paar Jahren. Und dann muss man eben aus den Fehlern gelernt haben. Dann dürfen die gleichen Lücken und die gleichen Defizite, die es jetzt gibt, nicht wieder entstehen.
Also Sie fordern dort wirklich feste Infrastruktur und ja auch feste Gebäude, die dann auch immer mit dazugehören.
Am besten feste Gebäude. Sie haben völlig recht, das gibt es zeitweise auch, stellenweise auch. Aber zumindest eine Infrastruktur, die sofort genutzt werden kann. Ich möchte keine Schlagbäume mehr an den deutschen Außengrenzen. Ganz sicher nicht, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, wenn die Grenzen wieder ohne Kontrolle passiert werden können. Das ist für mich ein Kernelement der Europäischen Union. Aber eine sofort nutzbare Infrastruktur, wie zum Beispiel eben entsprechende Wasseranschlüsse, entsprechende Starkstromanschlüsse und all diese Dinge.
Hitze, Kälteschutz wahrscheinlich
auch. War für uns auch in diesem Berichtszeitraum wieder Thema. Ich habe oft gesagt, auch im Parlament, während der Polizeibeauftragte des Bundes nachts um drei im warmen Bettchen liegt und schläft, steht die Bundespolizei an den deutschen Autobahnen und kontrolliert, ob es regnet oder schneit, ob es 35, 40 Grad zuletzt hat oder minus 14. Und das ist etwas, dem man Rechnung tragen muss.
Ein weiterer Schwerpunkt in Ihrem Bericht ist das Thema Racial Profiling. Ein Vorwurf, den Polizisten seit vielen Jahren hören, also gezielte Kontrolle von Menschen aufgrund ihres Erscheinungsbildes. Wie groß ist das Thema wirklich aus Ihrer Sicht?
Zunächst muss man mal sagen, Racial Profiling ist verboten. Das darf es in Deutschland nicht geben. Mein Amt wird ganz stark, Sie haben völlig recht mit diesem Begriff. Ich nenne ihn immer einen Kampfbegriff. in Verbindung gebracht. Und trotzdem, so stark das Thema mit meinem Amt in Verbindung gebracht wird, so wenig in der Relation haben wir zu dem Thema Eingaben.
Nur 10%, bisschen mehr als 10%.
Ja, genau.
Ne?
Also
geht sich darum.
So in etwa 90% befassen sich mit ganz anderen Dingen. Aber trotzdem ist uns jeder Fall von Racial Profiling selbstverständlich einer zu viel. Ich habe den Auftrag, möglichst eine Einigung herbeizuführen. Das steht bei mir so im Gesetz zwischen auf der einen Seite den Polizeibehörden und auf der anderen Seite den Menschen, die sich von den Polizeibehörden des Bundes womöglich diskriminiert oder unrechtmäßig behandelt fühlen. Und da ist Racial Profiling ein Thema, was ein ganz großes negatives Potenzial hat.
Aber wie kriegt man das hin, wenn Sie sagen, das ist so Ihre Aufgabe? Nach welchen Kriterien kann man denn sonst kontrollieren, gerade in Zügen, an Anflughäfen, an grünen Grenzen auch? Das ist eine gewisse Zwickmühle, in der die Polizisten doch am Ende stecken. Ne?
Ja, die Indikatoren sind vielfältig und der Erfahrungsschatz ist groß, den Bundespolizistinnen und Bundespolizisten haben, die Kontrolle durchführen. Hautfarbe oder Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung, all diese Dinge allein dürfen es eben nicht sein. Und mit Blick auf Racial Profiling eben die ethnische Zugehörigkeit oder die Hautfarbe. Und wissen Sie, ich verstehe jeden Schwarzen, ich sage mal aus Salzburg, der seit 15 Jahren nach Traunstein auf der bayerischen Seite zum Arbeiten pendelt, nie kontrolliert wurde und jetzt, seit es die Grenzkontrollen gibt, ständig kontrolliert wird, dass der irgendwann sagt, mir reicht's jetzt mal, das kann ich gut verstehen. Ich kann aber auch den Bundespolizisten verstehen, der sagt, ich fahre hier aus Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen oder irgendwo her, wo die Bereitschaftspolizei des Bundes eben stationiert ist, die Kontrollen zum großen Teil durchführt, um die illegale Migration zu bekämpfen. Und illegale Migration findet aus Ländern statt, in denen die Menschen oft anders aussehen als Sie und ich. Ich kann also auch den Bundespolizisten verstehen. Und beide Seiten zueinander zu führen, dieses gegenseitige Verständnis herzustellen, das ist mein Auftrag. Das gelingt nicht immer, das gehört zur Wahrheit dazu, aber doch in vielen Fällen.
Ein Thema, das es nicht geben sollte, aber in sehr vielen Bereichen dennoch vorkommt und so auch bei den Polizeibehörden des Bundes, das ist das Thema sexuelle Belästigung und Sexismus. Sie schreiben auch in Ihrem Bericht, weibliche Beschäftigte berichten immer wieder von Grenzüberschreitungen durch Kollegen und Vorgesetzte. Hat das zugenommen?
Ja, hat zugenommen. Ich kann nicht verifizieren, ob die Zahl der Taten zugenommen hat. Aber die Zahl der Frauen, die sich an den Polizeibeauftragten des Bundes gewandt haben, mit eben derlei Sachverhalten, die hat tatsächlich zugenommen, weil ich das Thema auch sehr offensiv anspreche. Das ist ein Thema, über das man ungern spricht, aber von dem, glaube ich, jeder weiß, dass es dieses Thema eben gibt. Und mir ist einfach jede Frau, jede Polizistin, jede Tarifbeschäftigte, die nachts im Bett liegt und schläft, weil sie am nächsten Tag wieder zu der Dienststelle muss, wo womöglich einer auf sie wartet, der ihr so gegenübertritt, wie es einfach inakzeptabel ist, eine zu viel. Und deshalb geht für mich nichts anderes als eine Null-Toleranz.
Wobei Betroffene ja auch fehlende Unterstützung innerhalb der Behördenstruktur Struktur kritisieren. Was sind da Ihre Beobachtungen? Läuft man mit solchen Beschwerden ins Leere?
Nee, das würde ich nicht sagen. Es kommt aber wie so oft im Leben auf die Akteure an. Es kommt auf den Dienststellenleiter an, auf den Dienstgruppenleiter. Wenn die von vorne herein, und das ist erforscht, eine klare Ansage machen, was eine Null-Toleranz-Strategie angeht, dann ist auch die Zahl der Vorfälle viel, viel geringer oder es gibt gar keine Vorgänge. Also wenn das eben nicht der Fall ist. Und deshalb werben wir dafür und ich sage zu jeder Beschäftigten bei den Polizeibehörden des Bundes, wenn sie sich nicht vernünftig gehört fühlen in so einer Situation, wenden sie sich an den Polizeibeauftragten des Bundes. Wir werden dafür sorgen, dass sie Gerechtigkeit erfahren.
Jetzt sehen wir in den Medien immer wieder Bilder von maroden Polizeirevieren in Deutschland. Da tropft es von der Decke, da ist Schimmel an den Wänden. Auch das bestätigen Sie in Ihrem Bericht. Sind das Einzelfälle oder ist das ein flächendeckendes Problem?
Das sind bei Weitem keine Einzelfälle. Wir reisen nahezu jede Woche durch Deutschland, besuchen Dienststellen, Organisationen der Zivilgesellschaft, treffen uns mit Menschen, die für uns wichtig sind. Und ich würde mal sagen, ich komme von keiner Dienstreise nach Hause ohne ein Liegenschaftsthema, wie ich das nenne. Ich bearbeite zurzeit mit einem Kollegen von der CDU aus Fulda, dem Bauernhof Fulda. Da glaubt man nicht, dass man in der Bundesrepublik Deutschland ist. Und es ist einfach erbärmlich und traurig, dass die deutsche Polizei dort Dienst machen muss. Und ich halte es teilweise einfach auch für gefährlich. Oder die Bundespolizei tut viel dafür, als ein moderner Arbeitgeber attraktiv für junge Menschen zu sein. Die Aus- und Fortbildungszentren, etwa in Walsrode oder in Swisttal in Nordrhein-Westfalen, sehen so aus, dass ich mich nicht drüber wundern würde, wenn so ein junger Mann oder eine junge Frau am ersten Arbeitstag Absatz kehrt macht und sagt, doch nicht.
Machen das viele?
Das ist auch bei der Bundespolizei ein Thema. Das ist bei allen Polizeien ein Thema. Die Abbrecher während der Ausbildung, die Quote ist in etwa gleich hoch wie bei allen Landespolizeien. Das bewegt sich immer so in dem Bereich um 25% und hat die unterschiedlichsten Gründe. Ich glaube jetzt gar nicht, dass der Zustand der Liegenschaften in den Aus- und Fortbildungszentren dafür ursächlich ist. Wir diskutieren auch ganz viel mit den Ausbilderinnen und Ausbildern, wo die Ursachen dafür sehen und nennen auch das in unserem Jahresbericht.
Mhm. Aber ich möchte noch mal zurückkommen auf die Zustände in den Dienststellen. Wenn Sie gerade eben das Beispiel vom Bahnhof Fulda gebracht, Sie sagen auch, das ist kein Einzelfall. Wie kann das besser werden? Was können Sie da als Polizeibeauftragter konkret erreichen?
Das kann besser werden, ich sage es mal ganz verkürzt, wenn einfach jeder seine Arbeit macht. Innerhalb eines vernünftigen Zeitraumes. Sie wissen vielleicht, wenn man über öffentliche Baumaßnahmen in Deutschland spricht, dann spricht man oftmals über Jahrzehnte. Wir sind mit einer Baumaßnahme beschäftigt, in der wir die Mitteilung bekommen haben, dass das jetzt doch nicht 2039 fertig wird, sondern erst 2042. Wissen Sie, da bin ich lang in Pension. Und das können doch keine Zeiträume sein, das kann doch nicht unser Anspruch sein, den wir haben. Wir als Polizeibeauftragter stehen in engem Austausch mit allen Akteurinnen und Akteuren. Im Bundespolizeipräsidium, im Bundesinnenministerium, im Finanzministerium, bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Und setzen uns dann, wenn es nötig ist, auch den Hut auf, wenn es darum geht, Prozesse zu hinterfragen und ich würde mal sagen, einfach am Ball zu bleiben. Mhm. Und das wirkt.
Die Aufgaben von Bundespolizei und Bundeskriminalamt nehmen zu bzw. verändern sich. Wir sprechen über Drohnenabwehr, über Cyberabwehr, Ermittlungen im digitalen Raum. Grundsätzlich dazu die klassischen Grenzkontrollen, wie wir eingangs erwähnt haben. Der Schutz kritischer Infrastruktur nimmt weiter zu. Ihre Beobachtungen dazu, wie ist da Ihr Eindruck? Sind die Polizeibehörden des Bundes Stand heute all dem gewachsen?
Ja, das sind sie. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Dafür ist mein Einblick in die Polizeibehörden inzwischen groß genug, als dass ich das sagen kann. Aber Sie haben es eben gesagt, der Aufgabenzuwachs ist rasant. Und es wird immer mehr. Der Deutsche Bundestag hat etwas ganz Wichtiges gemacht seit dem Jahr 2017, nämlich für einen erheblichen Stellenaufwuchs bei der Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt gesorgt. Ich war zu dieser Zeit selbst Mitglied im Innenausschuss und habe ein Parlament erlebt, das nie den Zweifel dran gelassen hat, dass die innere Sicherheit ein Kernanliegen deutscher Politik ist. Und ich sage, dieser Weg muss weitergegangen werden. Man sieht an den Zahlen, dass dieser Weg auch erfolgreich ist, dass es auch wirkt. Etwa wenn man Gewaltdelikte an Bahnhöfen nimmt, haben wir etwa mit Blick auf meine Heimatdirektion, nenne ich das mal, die Bundespolizeidirektion München, einen erheblichen Rückgang bei den Straftaten und auch eben bei den Gewaltdelikten. Und das führe ich ganz ausdrücklich darauf zurück, dass die Bundespolizeidienststellen an vielen Bahnhöfen verjüngt wurden und personell enorm aufgestockt wurden.
Aber nochmal abschließend die Frage zum Personal grundsätzlich. Sie haben gerade eben gesagt, 25% der jungen Menschen überlegen sich dann doch wieder anders. Sind alle Dienststellen oder alle Dienstposten besetzt oder klaffen da erhebliche Lücken? Also wie sieht es aus mit dem Nachwuchs?
Es gibt immer Lücken. Mhm. Das hat aber nicht den Grund, dass es zu wenig BewerberInnen gibt, sondern es gibt noch immer genügend BewerberInnen bei der Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt erst recht. Und trotzdem ist es natürlich eine Art Wettlauf zwischen allen Sicherheitsbehörden um die besten Köpfe, diejenigen, die das Gewaltmonopol des Staates symbolisieren und repräsentieren. Das müssen die Besten sein, daran gibt es überhaupt keine Frage. Also BewerberInnen und Bewerber gibt es genug. Die auszuwählen ist eine Aufgabe und dann eben auch bei der Stange zu halten, sodass am Ende Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte daraus werden, das ist wahrhaft eine große Aufgabe.
Wie kann das gelingen, die bei der Stange zu halten?
Ich glaube, indem man einfach am Puls der Zeit bleibt. Ich bin bei der Bayerischen Polizei 1992 eingestellt worden. Mhm. Das war eine völlig andere Zeit. Wir hatten ein völlig anderes Mindset, einen anderen Anspruch, eine andere Erwartungshaltung, mit der wir auch in diesen Beruf gingen.
Keine Grenzkontrollen damals auch.
Ach, das war auch nicht.
Oder größtenteils abgeschafft, aber schon. Das hat sich aufgelöst.
Aber wie auch immer, was ich damit sagen möchte, ist, die Voraussetzungen und die Erwartungen haben sich einfach verändert. Die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und alle Polizeien, eigentlich ja alle Behörden, müssen einfach am Puls der Zeit bleiben und soweit möglich, auch wenn jeder Beruf seine Erfordernisse hat, dem einfach gerecht werden.
Sagt Uli Grötsch, der Polizeibeauftragte des Bundes beim Deutschen Bundestag. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Und das war im Interview. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.